Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber steht Michael. Und Michael, die Woche wollen wir mal über Europa sprechen. Wenn du dich an deine Schulzeit zurückerinnerst, war Europa da eigentlich ein Thema?
Ja, auf jeden Fall. Also das war immer ein großes Thema. Ich würde auch sagen, dass so meine Schulklasse oder meine Schulkameradinnen und Schulkameraden, dass die alle große Fans von Europa waren und sind.
Okay.
Und das war auf jeden Fall ein Thema bei uns.
Wie hat das im Unterricht ausgesehen?
Ja, man hat sich natürlich mit der Europäischen Union beschäftigt. Mhm. Man hat auch eine Exkursion mal gemacht nach Straßburg. Mhm. Wir waren auch mal in Brüssel. Also es ist ja vom Saarland sehr gut zu erreichen. Und von daher, Europa war immer sehr lebendig.
Da hattest du Glück, weil es offensichtlich viele andere Schulen gibt in Deutschland, in denen Europa eher zu kurz kommt. Zumindest sieht das der heutige Gesprächspartner, Thorsten Zimmer, der ist Musiklehrer aus dem Saarland, arbeitet aber seit vielen Jahren in Niedersachsen als Musiklehrer. Und er hat dort festgestellt, dass Europa ein bisschen zu kurz kommt. Also es wird zwar in Geschichte wird es mal ein bisschen angesprochen und in Sozialkunde, aber ihm hat so was Verbindendes gefehlt und was Großes. Und deswegen hat er es sich zum Ziel gemacht, mehr Europa in die Schulen zu bringen. So hat er eine Initiative genannt. Und ich habe mit ihm über diese Initiative gesprochen, warum er das machen will, was er vorhat. Und es ist sehr interessant, weil er hat dann nämlich auch so ein bisschen Gamification, also Spielereien in den Schulunterricht gebracht. Okay. Mit einer App, und zwar gibt es die App Pathways. Pathways Europe, das ist von der Europäischen Union ein Rollenspiel, in dem du Europa kennenlernst. Und er hat das mit Schülerinnen und Schülern gespielt und hat dann erzählt, ich tease es nur so ein bisschen an, dass dann plötzlich auch Eltern gesagt haben, oh, ich habe das auch mal gespielt im Bett. Und cool. War cool. Er erzählt noch viel mehr darüber. Thorsten Zimmer mit der Initiative Mehr Europa, jetzt im Podcast. Viel Spaß. Mir gegenüber sitzt heute Thorsten Zimmer. Ich darf Sie ganz herzlich hier im Haus der Unionsstiftung begrüßen. Schönen guten Morgen.
Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Herr Zimmer, stellen Sie sich doch kurz mal unseren Hörerinnen und Hörern vor, wer Sie sind und was Sie eigentlich machen.
Ja, also ich komme gebürtig aus dem Saarpfalz-Kreis und beruflich entlang gehangelt war mein erster Beruf tatsächlich Hörfunkjournalist. Mhm. Im Hörfunk bin ich auch verbunden geblieben und ich hatte immer eigentlich als ein häuslich vererbtes Standbein die Musik gehabt. Und das war ein Teil von dem, was mich zum Radio geführt hat. Und danach kam ein verlockendes Angebot des Landes Niedersachsen. Und ich konnte dann auch den staatlich geprüften Musiklehrer nachholen nach einem Magisterstudium und bin dann so nach Niedersachsen gekommen. Und das hat mir dermaßen Freude gemacht, dass ich als Lehrer jetzt 12 Jahre verbracht habe im Staatsdienst. Mhm. Und dann einige andere Anliegen nachziehen konnte, bin aber eben dem Journalismus verhaftet geblieben bis heute. Okay. Und meine Heimat ist nach wie vor der Saarpfalz-Kreis. Ich pendle also.
Okay, okay. Wo ist denn für Sie die Schnittmenge zwischen Journalismus und Ihrer Lehrertätigkeit?
Die ist über die Jahre in der Tat geringer geworden. Die Schnittmenge war am Anfang recht groß. So ab dem Jahr 2010 konnte ich recht viele Inhalte aus dem Journalismus in die Schule mit reinnehmen oder eben Schüler mit raus, auch zu früheren Kontakten. Okay. Auch mit einer Schulklasse beim Saarländischen Rundfunk gewesen. Hab denen da eben die offenen Büros gezeigt oder auch mal ein Sendestudio gezeigt. Auch weil Musik mein eigentlicher Türöffner ins Lehramt war. Und dann hat sich das aber sehr schnell gewandelt, zum Teil durch persönliche Interessen und zum Teil, weil einfach die Zeit reif war. Ich bin ja heute fast ausschließlich in Wirtschaft und Politik und Geschichte unterrichtend. Und da ist die Schnittmenge inzwischen, je nachdem, wie man es betrachtet, wieder sehr groß. Ja. Wenn wir aus der Schule rausgehen und wenn wir eben nur in der allgemeinbildenden Schule bleiben und da eben bis Klasse 10, ist die Schnittmenge sehr gering, aber der Bedarf unendlich, müsste man fast sagen.
Und damit kommen wir eigentlich zum eigentlichen Thema auch. Sie haben eine Initiative gegründet, Hashtag Mehr Europa.
Ja.
Was ist das denn für eine Initiative?
Die Initiative kümmert sich eigentlich im Großen und Ganzen um gesellschaftliche Teilhabe. Das ist das übergeordnete Ziel. Nicht in den Kategorien, was man unter Teilhabe derzeit oft versteht oder schulischer Inklusion, sondern eben gesamtgesellschaftlich. Über die Schule raus, ohne irgendeine Altersbeschränkung.
Sie haben ja eben gesagt, bis zur Klassenstufe 10 gibt es wenige Schnittmengen mit dem Journalismus, aber ich würde das mal ein bisschen weiterfassen und korrigieren Sie mich da, wenn ich das falsch interpretiere. Ja. Also bis zur Klassenstufe 10 sind die Schüler in der Schule und wenig draußen. Wenig draußen in der Gesellschaft, sondern sie sind so in ihrer Isolation, wo sie ihr Wissen mitbekommen, ihre Bücher haben, aber wenig von diesen gesellschaftlichen aktuellen Geschehnissen mitbekommen. Also ist das so richtig, so oder?
Würde ich es zunehmend sehen. Es war anders.
Okay.
Und wir müssen auch ganz dringend unterscheiden zwischen der beruflichen Bildung, bei der ich also großartige Wirkung wahrnehme. Das ist also in Niedersachsen tatsächlich so, dass ich von Schülerinnen und Schülern einer berufsbildenden Schule, für die ich inzwischen auch arbeite, über die Initiative auch im Fitnessstudio angesprochen werde. Das ist eine regelmäßige Sache. Also jetzt immer, wenn der Satz fertig ist, lassen Sie uns mal über Europa reden. Das hört sich genauso an.
Okay.
Und das ist eine ganz großartige Sache, weil es mir als Schüler nicht eingefallen. Und ich freue mich, dass die dann kommen. Und wenn junge, gut aussehende Männer ihr Training aufgeben, um mit mir über Europa zu diskutieren, ist das ein Zeichen.
Auf jeden Fall. Also Ihr Ziel mit der Initiative, wenn ich das mal zusammenfassen kann, ist es, junge Menschen zu politisieren, für Europa zu sensibilisieren und sich auch zu engagieren.
Ja.
Und Sie sehen eine Notwendigkeit, weil das in den Schulen nicht beigebracht wird? Oder was war der Anlass, diese Initiative zu gründen?
Das ist vielschichtig, das werde ich Ihnen gleich erläutern. Die Sache ist, ich möchte mit einem Missverständnis aufräumen, das mir immer wieder gefährlich wird, oder weniger mir als der Initiative eigentlich gefährlich wird. Ich habe die Initiative nicht als Lehrer gegründet, sondern ich habe sie als Journalist gegründet und ich erlebe fast, sagen wir, monatlich, dass das so gut war.
Mhm.
Und das alles andere nur aufgehalten hätte, sagen wir mal so. Und die Schulen sind allerdings ein sehr guter Multiplikator gewesen. Ich habe auch viel externe Hilfe gekriegt. Ich würde gerne mal in die Entstehungszeit
gehen.
Dann erhält sich das Ganze ein bisschen.
Sehr gerne.
Das fing ja mit meiner eigenen Schulzeit eigentlich an. Das war in den 90er Jahren, das war mein Teenager-Jahrzehnt, das war das Prägejahrzehnt. Und ich habe mich eben gewundert, dass wir ich war an einer aus meiner Sicht sehr gut geführten Realschule gewesen, dass die post-jugoslawischen Kriege nicht vorkamen.
Mhm.
Das war eine Randnotiz. Ja. Es wurde abgefragt. Damals hatten wir ja die Regierung hier mit Scharping und Co. Und ich glaube, Klaus Kinkel war Außenminister, ich bin mir nicht sicher, aber die Namen wechselten auf verschiedensten Posten sehr schnell. Und das wurde halt exzessiv abgefragt.
Mhm.
Aber die laufenden Kriege waren zu meinem Entsetzen kein Thema. Und ich hatte mir damals vorgenommen, das nochmal später in meinem Leben zum Thema zu machen. Das war mal der inhaltliche Kern, weil eben fast sloganhaft verbreitet wurde. Wir haben ja jetzt eine halbe Lebensspanne Frieden in Europa und ich habe gedacht, es tobt doch fast ein Jahrzehnt jetzt Krieg, eine Reihe von Kriegen und man hat eben die Kriege im ehemaligen Jugoslawien irgendwie nicht als Europa gezählt. Das fand ich sehr irritierend als junger Mensch.
Mhm.
Und da habe ich natürlich kaum nicht dran gedacht, jemals als Lehrer zu arbeiten, aber ich wollte es zu einem Thema machen. Das war mal der Kern.
Okay.
So, und in der Zwischenzeit ist natürlich viel passiert. Ich habe Inhalte gesammelt. Es gab andere Antriebe. Ein weiterer wichtiger Antrieb für mich war meine eigene Schulzeit in Frankreich.
Mhm.
An einem College in Diemeringen. Da habe ich Teile meiner mittleren Reife erworben und habe dort erlebt, dass eben Ganztagsschule im Gegensatz zur deutschen Seite, ich sage es jetzt mal bewusst ein bisschen provozieren, kein Selbstzweck ist. Ich habe in Frankreich immer erlebt, dass das Thema Zusammenhalt wirklich den Tag bestimmt und dass, so habe ich es wahrgenommen, das große Ganze wichtiger war als eine Einzelperson im Mittelpunkt. So haben das die Lehrkräfte auch vorgelebt.
Mhm.
Und das hat mich nachhaltig beeindruckt und hat mich auch, das beeinflusst mich bis heute. Das war der beste Teil meiner Schulzeit. Und es gab weitere Auslöser, aber das waren die großen, wo ich gesagt habe, also da war für mich Europa erlebbar.
Okay.
Und hat eben nicht, und das bringt uns dann nachher nochmal zur Schule zurück, das hat eben nicht mit einem Pausengong aufgehört, sondern das zog sich ja dann über Sport und nochmal war ja komplett eingebunden.
Mhm.
Und das war eine sehr wertvolle Erfahrung.
Okay, das heißt, der Antrieb ihrer Initiative ist es, Europa stärker ins Bewusstsein zu bringen.
Ja, aber es muss
alles, was dazugehört,
erlebbar sein, es muss erfahrbar sein. Eben nicht nur, wir haben ja hier den großen Luxus, eben Salolux lange vor Schengen, offene Grenzen in der Lebenswelt. Und der junge Niedersachse hat das eben nicht. Selbst den Niederlanden ist es eigentlich zu weit zu fahren.
Okay.
Und das Gefühl, was das auslöst, als wenn man hier in kleinen Plittersdorf über die Freundschaftsbrücke Beispiel geht, das lässt sich nicht kommunizieren, wenn man es nicht erlebt hat.
Das stimmt, ja. Das ist tatsächlich sehr interessant. Ich wohne da in der Nähe und in Groß-Plittersdorf gibt es einen wunderschönen Spielplatz. Und der ist so unglaublich multilingual und es stört aber keinen, die französischen Kinder spielen mit den Deutschen und wo auch immer die Menschen noch herkommen. Also es ist toll. Also muss ich Ihnen absolut recht geben. Das ist schön, hier im Saarland in die Grenznähe immer wieder zu erleben. Das heißt aber, die Schule war trotzdem irgendwo so ein Zentrum, wo Sie gesehen haben, dort wird Europa vermittelt oder eben nicht vermittelt. Und dort lässt sich ansetzen, um mehr Europa, wie Sie Ihre Initiative ja auch genannt haben, zu vermitteln. Was genau ist denn das, jetzt haben wir über die Ursprünge Ihrer Initiative gesprochen, was genau ist denn das Ziel Ihrer Initiative? Also was wollen Sie mit Ihrer Initiative erreichen konkret?
Das größte übergeordnete Ziel ist gesellschaftliche Teilhabe. In der praktischen Ausführung sieht das so aus, dass ich tatsächlich die Digitalisierung und digitale Arbeitsweisen in den Mittelpunkt stelle. Das ist inzwischen das, was ich auch über den Politik- und Wirtschaftsunterricht und auch in der gesellschaftlichen Bildung außerhalb der Schule im Mittelpunkt vorantreibe, weil ich glaube, dass wir im Moment in den Wirren dieser Tage auch, dass wir mit der Digitalisierung, so wie es gemacht wird, eine Ordnungskraft verspielen. Ich glaube, dass die Digitalisierung viele auch feindselig geführte gesellschaftliche Diskussionen zusammenführen könnte. Und ich habe gerade erst jetzt auf einer Wahlkampfveranstaltung in Niedersachsen was sehr Niederschmetterndes erlebt. Ich hatte eine ganz großartige Schülerreporterin dabei, die mich begleitet hat zu einem Radiosender. Und dann sagt mir tatsächlich der jetzige Ministerpräsident, also Herr Zimmer, seien Sie doch nicht so negativ, ich habe doch erlebt, wie gut die Digitalisierung in der Schule läuft. Ich war in einer Tablet-Klasse, da war völlige Ruhe. Und die Lehrkraft hat gesagt, sie kann sich jetzt besser um schwächere Schüler kümmern. Und also meine Antwort war, dass die Tablet-Klasse genauso wenig die Digitalisierung ist am Ende, wie eine Keyboard-Klasse ein Orchester ist. Das habe ich ihm geantwortet.
Okay, aber was heißt denn dann für Sie Digitalisierung in diesem Zusammenhang? Also das heißt offensichtlich nicht die reine Ausstattung mit Hardware wie Tablets, sondern genau, was heißt das?
Das läuft ja so allmählich in vielen Schulen an. Wenn wir die Menschen mitnehmen, völlig unabhängig, wer jetzt wie lang in Deutschland ist, wer wie sozialisiert ist, bei diesen übergeordneten Fragen, dann bräuchte man ein gesellschaftliches Ziel der Digitalisierung. Möchte ich Zeit sparen? Möchte ich mit digitalen Arbeitsweisen Energie sparen? Möchte ich in derselben Zeit irgendwie... ich vermisse das überhaupt auch in Richtung Produktivität oder so. Es gibt ja kein gesellschaftlich ausformuliertes Ziel. Es gibt Spezialziele, es gibt wie die Industrie 4.0, solche Dinge. Aber ein übergeordnetes Ziel, was ich mir jetzt ganz ohne gesetzgebende Kompetenz in der EU wünschen würde, wo wollen wir mit digitalen Arbeitsweisen hin und wie stark darf da der Datenschutz durchwuchern und wo ist es einfach nur absurd, das gibt es nicht.
Okay.
Und das halte ich inzwischen für eine ernste Gefahr. Und immer wenn ich das sage, wird es in jedem Hörsaal und in jedem großen Raum einer berufsbildenden Schule völlig ruhig. Ich mache jetzt mal einen großen Sprung. Als Frau Merkel vor ein paar Jahren gesagt hat, dass wir in 25 Jahren, was glaube ich, nur in Ausnahmefällen noch selbst steuern dürfen. Aber das irgendwie so ein bisschen, ja, für viele würde ich sagen, fast noch ein Fetisch. Die Digitalisierung, etwas ist hip, es ist neu, man probiert es aus. Mal weitergedacht, habe ich große Zweifel, zum Beispiel jetzt unter der aktuellen Regierung, dass sich jemand einem selbstfahrenden Auto anvertrauen möchte und fremdbestimmt wird, wohin dieses Auto fährt.
Ja.
So, und diese Diskussionen haben wir nicht geführt, erschreckenderweise. Also, welche Dinge lassen wir automatisiert zu und welche bewusst nicht? Wo gibt man eben seine Entscheidung nicht ab? Und gleichzeitig sehe ich, dass wir die Chancen jetzt in ganz handfesten, konkreten Sachen, ich kann gerne nochmal über den Unterricht sprechen, wo wir direkt was erreichen könnten, was einen Mehrwert hat, das verspielen wir, weil es da einfach nicht weitergeht. Weil in den Schulen ist es eben materiell, Sie haben es angesprochen, zunehmend besser. Aber es wird eben immer noch analog gedacht. Und wenn ich eben die Welt der Schiefertafel auf einem Tablet unterrichte, dann ist es immer noch inhaltlich die Welt der Schiefertafel.
Gibt es denn Beispiele innerhalb von Europa, von Ländern, die Digitalisierung mit einem Ziel umsetzen?
Ich sehe das tatsächlich nicht.
Okay, also Sie würden nicht mal digitale Länder wie Estland oder so dort
nein,
sehen?
Nein, okay. Ich erlebe, dass es dort innerhalb der Schulen, der allgemeinbildenden Schulen, gut läuft. Das ist auch durchaus ein Modell, was meinem Pilotunterricht in Niedersachsen sehr, sehr nah ist. Aber ich glaube, dass Kräfte und Strukturen dieser Art muss man gesamtgesellschaftlich denken. Mhm. Ich will das gar nicht mehr trennen zwischen Schulvormittag und dem privaten Nachmittag der Schüler, sondern Teilhabe und Bildung, das muss ein roter Faden durch den Tag sein. Ich glaube, die Fragen der aktuellen Tage zeigen das.
Was wäre denn so eine klare Zielformulierung der Digitalisierung? Also wie müsste man Digitalisierung denken, dass sie, nachdem wie Sie es jetzt benannt haben, dass es funktioniert? Also wie würde so eine Zielformulierung aussehen?
Ich würde mir wünschen, dass das ganz, ganz ohne Gesetzgebung von der EU einfach mal wie ein Banner, würde ich fast sagen, formuliert ist. Und wie gesagt, das selbstfahrende Auto halte ich für einen ganz ungünstigen Einstieg. Ich sehe die Chance von gesellschaftlichem Zusammenhalt. Das ist eine Sache. Ich gebe auch ein konkretes Beispiel.
Gerne.
Aus Niedersachsen in diesem Fall. Wir haben ein Modell, das heißt Digital Campus Niedersachsen. Und da geht es um gesamtgesellschaftliche Bildung. Das heißt, man hat verschiedene Module. Das kann gehen von einer einfachen Geschichte wie ein virtueller Gang zum Amt was war das dabei? Das Anfertigen einer Steuererklärung. Bis zu sehr alltäglichen Sachen, aber in verschiedenen Alters- und Bildungsgraden nach Lebensabschnitten gestaffelt.
Okay.
So, und dann kann sich zum Beispiel ein Senior, sage ich einfach mal, durchspielen in einem Themenkomplex, wo er sagt, okay, da fühle ich mich digital abgehängt, da habe ich Nachholbedarf, und man kriegt dann hinterher auch eine Auswertung. Und es nimmt einem einfach die Scheu, weil man auch, weil es eben ja online ist und weil man eben dafür sein Haus noch nicht verlässt, und die Leute spielen bestimmte Situationen in dieser Art durch und sind dann eigentlich gerüstet, im Prinzip für digitale Öffentlichkeit, wo sie dann sichtbar werden, halte ich für einen sehr, sehr guten Ansatz.
Okay, das heißt aber, wenn ich das mal runterbrechen darf, dass man ja eigentlich erstmal die Schiefertafel braucht, um die Digitalisierung zu erklären. Um dann die digitale Teilhabe umsetzen zu können. Verstehe ich es richtig, oder?
Ich glaube, dass ich würde das gar nicht so trennen wollen. Es gibt gewisse Dinge, die würde ich grundsätzlich, ich gebe gerne ein Beispiel aus dem Unterricht, die würde ich immer analog lassen.
Ja.
Und es gibt bestimmte, deshalb bin ich ja heute auch hier zu Ihnen gekommen, ich wollte ja absolut nicht das Zoom-Meeting haben.
Ja, ja, klar.
Und das liegt ein bisschen in unserem Thema. Und das andere ist, es gibt Dinge, die würde ich, oder die unterrichte ich ausschließlich auf einem digitalen Endgerät. Ich gebe ein handfestes Beispiel.
Ja, gerne,
Ich glaube, das ist bei allen Kollegen und Kolleginnen unstrittig, wenn man den Lehrplan in Geschichte beispielsweise und in Politik und Wirtschaft durchkriegen will. Und als Klassenleiter hat man oft diese drei Fächer, damit man seine Klasse oft genug sieht im Stundenplan. Und macht das mit den eigentlichen Wochenstunden, dann kommt man niemals in der Gegenwart an. Und das ist etwas, das hat mich als Schüler schon gestört. Und ich habe mich halt gefragt vor einiger Zeit, also es war 2019, und da habe ich experimentiert mit, und 2020 ist dann meine Initiative rechtskräftig sozusagen auch geworden und in Niedersachsen in den Landtag, und ich habe dann mit dem Auswärtigen Amt zusammen einen Pilotunterricht gemacht, den es so nicht gab, und habe gesagt, ich möchte genau das besser machen. Mhm. Ich möchte eine eigene und wissenschaftlich begründete digitale Didaktik.
Okay.
Also im Prinzip ein Leitfaden, wo mache ich in meinem Unterricht etwas digital, sehr bewusst, eben nicht als Tablet-Klasse, sondern warum gebe ich vielleicht 4 iPads in der Stunde an dieser Stelle raus für genau dieses Thema, und wo mache ich das eben nicht. Mhm. Und meine Klasse wusste nie, welches Fach sie gerade hat in Politik, Wirtschaft oder Geschichte, weil ich gesagt habe, das hängt doch kausal zusammen, auch in unserer Lebenswelt, warum trennt man denn diese Fächer? Wenn ein Teenager montags in der ersten Stunde Politik hat, und mittwochs in der sechsten Wirtschaft und freitags irgendwann Geschichte, das bringt ja nie im Leben zusammen. So, und ich hab die Fächer, weil Europa ist ja da. In den Unterrichtsschwerpunkten ist das ja alles drin. Ich habe ja das Rad nicht neu erfunden. Das ist ja keine Schulreform.
Ja.
Ich habe ganz einfach Folgendes gemacht. Ich habe die Dinge die kausal zusammengehören, gleichzeitig unterrichtet. Also wenn ich in Politik das Grundgesetz hatte und bürgerliche Verantwortung und Freiheit, dann habe ich in Geschichte natürlich Napoleon rangezogen.
Okay.
Ja, also diese Querverbindung gleich sichtbar gewesen ist. So, und das sind natürlich Zeitsprünge, das macht ein Mittelstufenschüler so an sich, auch wenn er interessiert ist, nicht mit. Weil das große Problem, was ich immer wieder erlebt habe mit YouTube und allen Online-Medien, es gibt ja so eine Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen eigentlich. Mhm. Also die ganze Vergangenheit ist für die Schüler immer irgendwie da in Ton, Text, Bild.
Ja.
Entweder gibt es nur Vergangenheit oder keine. So, es ist schwierig. Oder nur Gegenwart oder keine. Also es ist wirklich eine Einteilung chronologisch, wie man das früher hatte. Mhm. Zeitstrahl. Das hat ausgedient. Und leider wird Geschichte immer noch so unterrichtet in der Mittelstufe.
Das ist aber eine große Herausforderung. Also ich glaube, wenn Sie natürlich jetzt Politik, Wissen, Wirtschaft und Geschichte in einer Klasse unterrichten, dann können Sie das ja wunderbar verbinden. Aber mal angenommen, es gibt für diese drei Fächer drei Lehrer, dann funktioniert das wieder nicht oder kann es dann trotzdem funktionieren?
Ich hatte die Situation, weil die Kollegin von dem Projekt mit dem Auswärtigen Amt mitbekommen hat, in der Parallelklasse und das auch gerne mitgemacht hätte. Und dann hatten wir genau diese Situation.
Okay.
Und auch das funktioniert. Ich sage Ihnen einfach, was ich gemacht habe.
Ja.
Das Problem war erstmal, dass man alle irgendwie, alles so heterogen ist, so auf einen Stand bringt.
Mhm.
Und die Klasse war nicht sehr theoriegeneigt und war auch eher unruhig. Und ich hatte aber den großen Vorteil, die wollten mich als Klassenleiter haben. Das war eine gute Basis. So. Und es war damals gerade so, dass das Auswärtige Amt eben mit einer App, Pathways Europe heißt die, an den Start gegangen ist.
Mhm.
Und man wollte diese App berühmter machen. Und wir hatten gerade einen Satz Tablets vom Landkreis gekriegt an der Schule. Und ich habe dann gesagt, okay, die App macht eigentlich genau das, was mit dem Stundenbudget in den drei Fächern nicht funktioniert. Man macht spielerisch eine Reise durch Europa.
Yeah.
Also man sieht so Augmented Reality, wenn man ein Tablet oder ein Handy hochhebt, wird der Tisch zu einer erfundenen Europakarte, zu einer virtuellen Karte. Und man hat eben 12 Sterne. Hinter jedem Stern verbirgt sich mehr oder weniger ein Auftrag, der mit einer Reise zu tun hat, mit einem Ortswechsel, mit einem Sprachenwechsel, mit einer kulturellen Eigenheit. Und man lernt sehr reduziert Europa kennen.
Mhm.
Ist eigentlich ein Widerspruch, weil wir eingangs ja gesagt haben, das Gefühl von einer Grenznähe oder eben einem ungehinderten Erleben des Schengen-Raums kann man eigentlich durch nichts begegnen, das ist nicht aufzuwiegen.
Ja, ja.
Aber wenn ich doch die Situation habe, dass wir eben weit weg von einer Grenzregion, dann ist das eine super Sache. Und die Schüler kriegen erstmal eine Arbeitsdefinition für sich, die eben noch nicht viel gereist sind. Und das hat sehr gut funktioniert.
Mhm.
Man hat in dieser App sehr optisch reduziert ikonische Merkmale, wichtige europäische Orte. Ich nenne jetzt mal Straßburg, sehen Sie bei der Ankunft, diese Stahl-Glas-Konstruktion. So. Und also so geht es eben dann weiter. Sie treffen auf verschiedene Austauschprogramme und deren Namen. Man trifft auf sprachliche Eigenheiten und muss sich dann so durchwursteln. Also ich habe das gar nicht irgendwie moderiert, sondern ich habe einfach gesagt, spielt es durch und sagt mir, was ihr entdeckt habt.
Ja, okay.
Und das war dann eine sehr milde Form der Kontrolle.
Hm.
Und
War das in Ihrer Klasse oder war das in der Parallelklasse, wo es dann für drei Fächer drei Lehrer gab?
Sowohl als auch.
Sowohl als auch,
okay. Und es hat in beiden Klassen hervorragend funktioniert. Das ging so weit, dass die Eltern mitgemacht haben, dann Bildschirmfotos geschickt haben, aus einem Bett raus. So indiskret darf ich sein, tatsächlich. Ich habe ein Foto, wo dann eine Dame da sehr entspannt sitzt und sagt, ich habe das jetzt auch ausprobiert und finde es wirklich gut.
Okay.
Und das Schöne ist ja auch darüber hinaus, dass eben diese App noch nicht fertig war, sondern dass die Klasse eine Rückmeldung gemacht hat, das war der Deal, wir durften die zuerst...
Also Beta-Testen quasi.
Ja, angemeldet nutzen im Prinzip. Ich habe das damals auch dem Kultusminister geschrieben. Und das Feedback floss dann in die Fertigstellung der App ein. Und man hat inzwischen also erkannt, dass man eine Menge Zeit einspart, erstmal durch diese Verdichtung.
Mhm.
Weil ich muss Europa nicht erklären, ich muss es nicht nacherzählen, das geht ja gar nicht.
Ja.
Und man hat dann erstmal so einen groben Eindrucksteppich. Also einmal optisch, einmal dann sprachlich. Mhm. Das ist also eine tolle audiovisuelle Sache. Mhm. Und Niedersachsen hat tatsächlich nach dem Feedback meiner Klasse die Schirmherrschaft für diese Entwicklung der App übernommen. Und das Schöne ist, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ich hätte es nur gern auf dem Dienstweg erfahren. Das hat sich nicht eingestellt. Die App kommt also verbindlich in die Mittelstufe jetzt der allgemeinbildenden Schulen.
Toll.
Und zwar auch wirklich mit der Begründung, dass man, also dass man also in kurzer Zeit so eine, ja, ich sag's nochmal, eine Arbeitsdefinition ersetzt natürlich nachher nicht Teilnahme an Austausch, an das eigene Entdecken oder eben eine Fahrt im Interrail oder was auch immer. Ja. Aber es ist ein toller Anfang. Und in Klassenstufe 8 oder 9 ist das eine unglaubliche Entlastung und das fördert für die Lehrkraft auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es. Es fördert die Selbstständigkeit der Kinder oder der Jugendlichen, weil alle wollten am Ende berichten, dass sie die 12 Sterne abgereist haben.
Sehr schön, die Gamification des Lehrplans.
Ja.
Aber um nochmal auf das Schulsystem so ein bisschen zurückzukommen. Also Sie sagen, Niedersachsen hat das eingeführt, in den Lehrplan integriert.
Da ist es noch nicht, aber es gibt die Erklärung gegenüber dem Auswärtigen Amt, sind ja auch finanzielle Aspekte.
Ja.
Also Niedersachsen hat bereits, das kann ich sagen, die Schirmherrschaft für die Weiterentwicklung.
Ja. Okay.
Und der Eingang in den Lehrplan kommt jetzt, aber das ist also schon erklärt.
Okay, das wäre nämlich meine Frage. Also wie viel Europa ist denn bis jetzt in den Lehrplänen überhaupt vorhanden gewesen? Ich meine, Sie haben das am Anfang berichtet, dass Sie früher Namen von deutschen Ministern lernen mussten und wenig bis gar nichts über beispielsweise den Jugoslawienkrieg oder die postjugoslawischen Kriege erfahren haben. Ich wüsste beispielsweise nicht, dass wir das in der Schule gemacht haben. Ich habe es auf jeden Fall aus der Tagesschau sind mir die Bilder bekannt. Aber wie viel Europa ist denn bis jetzt in den Lehrplänen? Das wäre die Frage. Und ändert sich jetzt etwas und ändert sich auch etwas durch Ihre Initiative?
Also ganz oft ja. Im Einzelnen, Europa steckt eigentlich vielfältig in den Lehrplänen drin.
Okay.
Was ich aber von Anfang an bemängelt habe, und zum Anfang sage ich gleich noch was, ist eben, es ist für die Mittelstufenschüler nicht erkennbar. Das ist das Problem.
Okay.
Ja, also wenn ich heute eine typische 8. Klasse fragen würde, habt ihr Europa besprochen? Dann würden die mit dem Kopf schütteln.
Ja.
Und wenn ich dann aber frage, klingelt irgendetwas bei euch im Gedächtnis, wenn ihr das Schlagwort industrielle Revolution hört? Napoleon, römisches Recht, vielleicht christliche Grundwerte, kommt drauf an, je nachdem, ist ein bisschen Bundesland abhängig, dann werden die plötzlich nicken, werden sagen, ja, das haben wir gemacht. Ja. Habt ihr in Wirtschaft vielleicht mal über den Euro gesprochen? Ja, natürlich. Habt da unser Wahlsystem besprochen? Ja, ja. Aber ihr habt Europa nicht gemacht. Nein.
Okay,
ja, es ist nicht erkennbar. Ja. Und deswegen auch mein, ja, ich sag mal fast schon ein bisschen Auflehnen gegen diese Einteilung in Politik, Wirtschaft und Geschichte, weil es eben für Mittelstufenschüler oft nicht erkennbar ist. Dann, wenn sie diesen Gedankenschritt machen würden, wären sie auf dem Gymnasium. Das ist diese geforderte Selbstständigkeit tatsächlich dann.
Ja, okay. Was planen Sie weiterhin mit Ihrer Initiative? Was ist Ihr Ziel? Und was ist Ihr Ziel auch im Saarland?
Ich würde das gerne ein bisschen geteilt beantworten.
Mhm.
Ich habe mit der Initiative ja wirklich gewartet bis zu einem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, so jetzt ist die Zeit reif, es findet Gehör. Und deswegen ist die Initiative auch 2020 gestartet, im August. Am 5. August wurde sie der Öffentlichkeit vorgestellt. Wir waren mitten in der Corona-Zeit und es war auf einem Parteitag. Ja, also ich hab viel Unterstützung gekriegt, in dem Fall von der CDU Niedersachsen, muss das aber teilen. Die Initiative ist also nicht in irgendeiner Form an eine politische Partei gebunden. Mhm. Ich hatte aber eben diese spezielle Ausgangssituation. Ich wollte ja auch an den Schulen etwas verändern.
Ja.
Auch. Die Schulen sind der kleinste Teil, aber der wurde von der Öffentlichkeit am Anfang zumindest durch meinen Beruf am stärksten wahrgenommen. So, und die CDU hat auf einem Kreisparteitag gesagt, das ist genau das Thema. Es wurde zuvor, also kann ich vorstellen, was die Stimmung gedämpft hat, also Corona natürlich.
Ja.
Und es gab noch einen anderen, das ist aber eine regionale Sache, einen Streit über eine Geschichte, die es hat eine Stunde eingenommen. Und die Leute hatten eigentlich Lust auf ein unverfängliches Thema. Und ich kann es bis heute nicht fassen, das ist ein sehr schönes Geschenk für mich gewesen, dass eigentlich so ein komplexes Thema aus einem Kreisparteitag raus so Fahrt aufgenommen hat. Und eben auch Leute, die nicht zu einer Partei gehören, angelockt hat, hätte ich fast gesagt. Es gab viel Unterstützung von Anfang an.
Okay.
So, und in Niedersachsen ging es mir darum, zu sagen, okay, ich weiß, es ist dort an meine Person gebunden, das ist Stärke und Schwäche dieser Initiative, weil man eben den Lehrer da immer vor dem Journalisten gesehen hat. Da habe ich dann gesagt, ich möchte mich für eine zielgerichtete Digitalisierung einsetzen, einfach weil ich glaube, dass es über guten Unterricht raus Zusammenhalt fördert in der Gesellschaft. Das ist die eine Sache. Ich möchte die vorhandenen Europa-Schwerpunkte, wir haben einige genannt, eben bündeln, dass sie für Schüler als Themenkomplex Europa erkennbar sind. Mhm. Das ist das nächste Ding. Und dann war es mir natürlich nach der tollen Arbeit mit dem Auswärtigen Amt ein Anliegen, dass diese App keine Eintagsfliege bleibt. Das sollte nicht mein Privatvergnügen sein. Und inzwischen zieht die auch wirklich Kreise. Also wir haben dann wochenweise beobachtet, wie über die Stores die Zugriffe gestiegen sind. Das war sehr schön. So. Und deutschlandweit ist es inzwischen so, dass ich oft als Keynote-Speaker an Schulen gefragt bin. Das hat sich entwickelt. Beispiel die europäischen Schulen, die der EU-Kommission unterstehen, fragen an. Das ist für mich die dankbarste Sache. Ich freue mich allerdings über jede Schulform. Also ich habe mit den Wissenschaftlern, die mir helfen, ich habe Programme für Kindergärten. Mhm. Und ich kenne auch Kindergärten, die in Richtung Demokratiebildung ganz hervorragende Dinge machen. Sehr, sehr wertvoll. Also das läuft inzwischen an. Und im Saarland wäre es mir wichtig, dass wir diese, oder überhaupt in der Großregion, dass wir die Dinge, die wir eigentlich alle kennen vom Gefühl her, dass man den Schengen-Raum im Prinzip schon vor Schengen gelebt hat und weil er auch wirtschaftlich eine Realität war, durch Pendler, dass wir dieses Gefühl transportieren, weil hier gibt es eine große Europabegeisterung, es ist oder zumindest als Erfahrung verankert. Ja. Und das hat man so in Deutschland, es ist egal, wohin ich komme, in der Form nicht mehr. Und da treten wir hier leider, finde ich, da sind wir zu bescheiden, da treten wir so ein bisschen abseits. Ich habe den Grund dafür nicht gefunden. Man müsste diese Alltagserfahrung, wie beispielsweise über die Freundschaftsbrücke gehen, in dem Fall über die Saar, man ist in einem anderen Land, beim EU-Nachbarn in Frankreich. Das, was das auslöst, das müsste man Jugendlichen aus ganz Deutschland zeigen. Mhm. Und Freude oder zumindest Entdeckungsneugier dann da bringen. Und wie gesagt, an den berufsbildenden Schulen erlebe ich das. Da ist Niedersachsen sehr aktiv, ganz tolle Arbeit. Aber da ist ja das Prägejahrzehnt schon rum. Und dann hat man die Leute, die das sowieso interessiert. Und ich frage mich, was passiert mit den anderen, die man auf der Strecke verloren hat? Und da würde ich mir eben in diesem Teenagerjahrzehnt an den allgemeinbildenden Schulen wesentlich mehr wünschen.
Herr Zimmer, wo kann ich denn diese App finden? Kann ich auch als Privatperson diese App nutzen oder muss ich dafür über die Schule gehen?
Nein. Pathway Zero findet sich über die gängigen Stores, also bei Apple dann über den App Store, Play Store.
Okay, also für alle, die sich dafür mal interessieren, in unseren Shownotes findet ihr die Links dazu. Die setzen wir dort rein, dann könnt ihr mal draufklicken und mal reingucken in dieses Spiel. Ich werde es auch mal ausprobieren und mal gucken, ob ich alle 12 Sterne zusammenbekomme. Und letzte Frage, Herr Zimmer, wo finde ich denn mehr Informationen über Ihre Initiative?
Ich arbeite tatsächlich ganz abgeschlankt. Es gibt bei Facebook die Seite Mehr Europa Euro-Teaching, darunter findet man es, wenn man es als Tag, Euro-Teaching, und ich habe meine persönlichen Profile bei Facebook und Instagram offen, weil ich sie ausschließlich für die Initiative nutze. Das ist auch ein niedrigschwelliges Angebot für Schüler und andere Lehrkräfte, die folgen wollen. Mhm. Das hat sich sehr gut entwickelt.
Okay, auch das findet ihr in den Shownotes. Und wenn es Fragen gibt an Herrn Zimmer zu seiner Initiative oder wenn er mal an eine Schule hier im Saarland kommen soll, schreibt einfach, klickt auf den Link, schreibt ihn an. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie hier bei uns waren, dass Sie die Initiative vorgestellt haben und Ihre Begeisterung für Europa und europäische Themen geteilt haben mit uns. Vielen herzlichen Dank.
Herr Holl, ich danke Ihnen. Es war ein Vergnügen.
Thorsten Zimmer mit seiner Initiative Mehr Europa. Und wenn ihr das Spiel Pathways Europe mal ausprobieren wollt, schaut einfach in die Shownotes. Dort findet ihr den Link dazu. Schaut mal, wie viele Sterne ihr sammeln könnt, ob ihr alle sammelt, ob ihr es schafft. Und wir sind gespannt, was Thorsten Zimmer weiterhin mit seiner Initiative macht. Wir bleiben da am Ball und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
Ciao.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung.